Unsere Predigt heißt heute nur eine Bagatelle, Fragezeichen. Nur eine Bagatelle. Und sicherlich kennt ihr das auch, wenn manches Mal manche Dinge einfach so verniedlicht oder beiseite geschoben werden, so verharmlost werden, geringfügig abgewertet werden, obwohl vielleicht schon heftige Dinge vorliegen. Da heißt es dann vielleicht, ja, das ist doch nicht so schlimm. Oder das macht doch nichts, schließlich machen das andere ja auch, ist ja gang und gäbe. Oder das muss man ja nicht so eng sehen. Zum Beispiel kam im Januar dieses Jahres von der Stiftung Warentest eine Warnung in den Medien. Und da heißt es, lassen Sie die Finger von diesem Hackfleisch. Bakterien in jeder zweiten Probe. Auch interessant, wenn man sowas weiß. Und da heißt es weiter, Ekelkeime in Hackfleisch verderben den Appetit auf Frikadellen und Mettbrötchen. Stiftung Warentest vergab für insgesamt 21 Hackfleischprodukte nur 10-mal gut. 5 Produkte wurden als ausreichend bewertet. Viele enthielten Bakterien, die Durchfall auslösen können, sowie die hochgefährlichen antibiotikaresistenten Keime. Also werden wir heute noch über Fleisch vom Discounter informiert. Jedenfalls, auf diesen Bericht hatte sich jemand anders gemeldet. Bald darauf schrieb jemand anders einen Gegenartikel, worin bekundet wurde, das ist doch gar nicht so schlimm. Die paar Bakterien und hochgefährlichen antibiotikaresistenten Keime werden wohl in Zukunft harmlos sein. Wenn dank des Freihandelsabkommens mit den wunderbaren Amis, also USA, erst unsere Supermärkte mit den noch besseren Chemiefraß gefüllt sind, regt sich über ein paar Bakterien hochgefährlichen antibiotikaresistenten Keimen hier keiner mehr auf. Und da heißt es weiter, das wird eine rosige, fette deutsche Zukunft. Danke an alle, die diese kulinarische Bereicherung oder für diese kulinarische Bereicherung. Deutschland ist bunt. Das war der Abschluss. Aus diesem Kommentar ergibt sich eine interessante Frage. Sind jetzt oder jetzt schon diese gefährlichen Bakterien und Ekelkeime nicht mehr so schlimm und gesundheitsgefährdend einzustufen, wenn bald noch Gefährlicheres im Anmarsch ist? Sind dann die jetzigen nicht mehr schlimm? Ist das dann jetzt zu verharmlosen? Das ist eine Frage, die sich hier aufstellt aus diesem Gegenartikel. Nun, in unserer heutigen Predigt, da geht es nicht um Fleisch, da geht es nicht um Bakterien, da geht es nicht um Keime, auch nicht um Hackfleisch. Doch in gewisser Weise haben wir es heute auch mit bestimmten Keimen zu tun, mit Bakterien, die viel zerstören und verunreinigen können, nur auf eine andere Art, nämlich im Geistlichen. Und zwar sehen wir hier gerade in Kapitel 9 die Sünden im Volke Gottes. Und wir müssen es uns immer vor Augen halten. Im Geistlichen ist es ja ganz ähnlich wie im Materiellen. Auch Sünden zersetzen viele Dinge, zerstören vieles im Geistlichen. Sünden haben einen zersetzenden, ja zerstörerischen Einfluss, ganz ähnlich wie Keime und Bakterien. Wir kommen gleich darauf zurück. Kommen wir erst noch kurz auf Esra zu sprechen. Ich denke, die meisten wissen es inzwischen. Letztes Mal haben wir, oder vor 14 Tagen haben wir uns erst einmal so richtig mit Esra beschäftigt, wer Esra war und wie er dann auch nach Jerusalem gekommen ist. Esra war ein Schriftgelehrter, der noch damals in Persien oder früher Babylonien in der Gefangenschaft war. Aber Esra war ein ganz besonderer Mann, weil er sich eben im Herzen vieles vorgenommen hatte, das Wort des Herrn zu erforschen und zu tun, das war sein Vorsatz. Und in Israel Gesetz und Recht zu lehren, nach Esra 7, Vers 10. Und Esra, der hatte zu damaliger Zeit enorm viel Vertrauen beim persischen König genossen. Ich weiß nicht genau, ob der vielleicht auch ab und zu im Königshof war, Aber der persische König hat gesehen, das ist ein Mann, dem kann man absolutes Vertrauen schenken. Und er ist voll drin im Worte Gottes. Und er weiß, um was es geht und was Gottes Wille ist. Den kann man dazu gebrauchen, um einen Auftrag in Jerusalem ausführen zu lassen. Um dort nachzusehen, wie es dort um den Tempel steht, es waren ja schon 60 Jahre wieder vergangen, seit die erste Truppe dorthin gekommen ist, diese 50.000 Leute, wenn nicht noch mehr, und wie es jetzt endlich inzwischen bestellt ist um die Stadt Jerusalem, wie es um die Menschen dort bestellt ist, nach 60 Jahren, da kann sich viel bewegen. Und so hat der persische König es veranlasst, dass Esra nach Juda bzw. Jerusalem ziehen konnte. Dem persischen König war es allerdings ein Anliegen, dass alles so gemacht wird. Und da hat er besonders auch den Esra dazu rausgesucht, dass alles so gemacht wird, wie es im Gesetz Gottes des Herrn oder Gottes des Himmels, sagte der persische König, geschrieben steht. Mit dem Gott des Himmels meint er natürlich den Gott Israels, also den lebendigen Gott. Und wir haben uns das letzte Mal schon damit befasst, das ist erstaunlich. Die hatten ja Schätze mitgenommen aus Persien. Tonnenweise Silber und auch Gold und noch viele, viele Tempelgeräte, die eben aus Silber und Gold bestanden. Und wie gesagt, es zog circa eine Gruppe von 1500 Menschen hinauf nach Jerusalem. Nach 4 Monaten hatten sie die weite Wegstrecke überwunden, 1500 Kilometer. Und sie kamen durch Gottes Bewahrung sicher ans Ziel. Und nicht umsonst konnte Esra ja dann sagen, als sie angekommen waren, gelobt sei der Herr, wie wir es auch hier in Kapitel 7, Vers 27 schon sehen. Gelobt sei der Herr, dass Gott solches gegeben und geschenkt hat. Und er konnte es auch aus seinem Glauben heraus immer wieder bestätigen. Dank der guten Hand unseres Gottes, die über uns ist, ist uns dieses und jenes gelungen. O Esra war ein Mann, der nah mit Gott gegangen ist. Und wir können uns vielleicht noch daran erinnern, zumindest diejenigen, die in der letzten Predigt waren, dass sich Esra sogar vor dem König von Persien geschämt hatte. Dass er sich geschämt hatte, eine Truppe zur Begleitung anzufordern, eine Truppe von Soldaten. Sie hatten ja viele Schätze dabei und man wusste ja nicht, da war ja schnell mal ein Überfall dran. Aber Esra hat sich geschämt, weil er nämlich dem König gesagt hat, über uns ist die gute Hand Gottes. Und jetzt eine Truppe von Soldaten mitziehen lassen, das wäre schon ein komisches Ding gewesen. Also entweder vertraue ich diesem Gott und glaube, dass er mich bewahrt, oder auf der anderen Seite könnte es wirklich auch ein schlechtes Zeugnis zu sein, ja, jetzt brauchen wir aber noch 100 Soldaten, um uns zu begleiten, dass uns ja nichts passiert. Esra hatte diesen Glauben und hatte dieses Vertrauen zu Gott, dass Gott sie bewahren wird. Und hat Gott dieses Vertrauen belohnt? Ja. Gott hat Vertrauen belohnt. Sie sind gut und bewahrt in Jerusalem angekommen. Es muss für Esra und seine Truppe, als sie endlich jetzt in Jerusalem waren, eine Riesenfreude gewesen sein, endlich mal den Tempel zu sehen. Wohl war Esra noch gar nie in Juda oder Jerusalem. Wahrscheinlich war er in Babylon geboren. Und jetzt zum ersten Mal in seinem Heimatland und in der großen Stadt Gottes und dann noch das Haus Gottes sehen, das jetzt inzwischen aufgerichtet war. Und dann die Opfer auf den Altar zu bringen, hier Gott anzubeten, wo unser Platz ist als sein Volk. Es muss eine Riesenfreude gewesen sein. Und jetzt konnte Esra so langsam auch seinen eigentlichen Aufgaben nachkommen. Einfach mal zu schauen, wie läuft hier alles. Wie ist das Volk unterrichtet, wie ist es gelehrt im Worte Gottes? Jetzt konnte er sich mal da nach und nach hineintasten, wie da alles so ist und steht. Und zunächst sah ja auch alles ganz gut aus. Doch nach einiger Zeit, wahrscheinlich so circa nach 4 Monaten, stellte sich heraus, dass hier doch nicht alles ganz so in Ordnung war. Das war zunächst von außen her gar nicht so aufgefallen. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wenn man mal andere Glaubensgeschwister kennenlernt oder vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, in eine andere Gemeinde hineinzusehen, dann denkt man, oh, ist aber alles schön, alles bestens. Gibt es keine Probleme hier, das gibt es nur bei uns in der Gemeinde. Man meint, da wäre alles ganz anders. Doch wenn man erstmal eine Zeit lang Kontakt hat, wenn man mal die Geschwister richtig kennenlernt und mal so auch so die Gemeindestruktur und dies und jenes, da sieht man, oh, so viel anders ist ja gar nicht als bei uns. Überall gibt es irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten. Und jeder Bruder und jede Schwester hat da und dort seine Haken und Macken. Esra hatte diese dunklen Stellen zuerst nicht offenkundig erkannt. Hat auch gedacht, ja, so schön passt ja alles. Bis eines Tages dann die Obersten des Volkes zu ihm kamen und ihm etwas mitteilen mussten, was er bis dahin noch nicht wusste. Und wir lesen hier in Esra Kapitel 9, Vers 1 und 2. Als nun solches ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, also berichtet Esra selber, und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten hielten sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder, trotz ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pheresitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und ihre Söhne und haben den heiligen Samen mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vornehmsten ist in dieser Missetat die erste gewesen. Diese Obersten, die hatten noch eine Ahnung davon, was Gott in seinem Wort mitgeteilt hat. Und dass diese Sachen nicht in Ordnung waren. Bei denen hat noch irgendwo das Gewissen angeklopft und gesagt, das kann auf Dauer nicht das Richtige sein. Wenn das so weitergeht, dann machen das noch mehr, was die hier getan haben. Das waren schon ca. 100 Leute, die das schon gemacht hatten. Es wurden also hier Dinge getan und geduldet, die Gott für sein Volk ausdrücklich verboten hatte. Und das erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, der erste von zwei, das Problem. Sünde durch Mischehen. Sünde durch Mischehen. Und dieses Problem wollen wir hier jetzt mal ein bisschen mehr betrachten. Also diese Obersten des Volkes, sie hatten dieses Anliegen. Wir müssen das dem Esra mitteilen, was hier läuft bei uns. Bevor er vielleicht mal selber darauf kommt. Und dass ich gerade, vor allem, wie es hier heißt, in Vers 2 am Schluss, und die Hand der Obersten und Vornehmsten ist in dieser Missetat die erste gewesen. Also es ging gar nicht so von unten her los, sondern von den Obersten, die sich hätten eigentlich auskennen müssen im Wort. Das waren die Ersten, eigentlich die, wo Vorbilder hätten sein müssen. Und das war noch schlimmer, als wenn es jetzt nur XY aus dem Volk getan hätte. Womöglich hatten sich sogar manche jüdischen Männer von ihren jüdischen Frauen noch scheiden lassen. Das wäre noch tragischer gewesen. Man kann da einen Teil aus dem Buch Maleachi herauslesen. Dass sich manche womöglich sogar scheiden lassen haben von ihren jüdischen Frauen, um ausländische Frauen heiraten zu können. Das ist ja noch schlimmer, als wenn man vorneweg ausländische Frauen hernimmt. Frage mal zunächst, wenn man das so betrachtet und wenn man sich da ein bisschen mehr hineindenkt in diese Situation, war das überhaupt in Ordnung von diesen Obersten aus dem Volk, dass die jetzt zu Esra gekommen sind? Und so haben die gesagt, bei uns halten sie das. Die haben also mehr oder weniger gepetzt. War das in Ordnung? Sie hatten diese Sache bei Esra ausgeplaudert. Was die anderen wahrscheinlich gedachten, hoffentlich sagt es dem niemand. Sonst schauen wir das Theater. Wir können uns gut vorstellen, dass diese Obersten sich bereits vorher gegen diese Mischehen ausgesprochen hatten. Aber wahrscheinlich haben wir gedacht, auf euch hören wir gar nicht, wir machen, was wir wollen. Und die haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, was sie jetzt dagegen tun sollen. Vielleicht haben sie sich gar nicht dafür verantwortlich gefühlt oder wussten einfach, keine Maßnahme zu ergreifen. Sicherlich war es für diese Obersten ein großes Problem. Und sie wussten nicht, wie sie jetzt gegen diese Sache überhaupt angehen sollen. Gut, dass jetzt Esra da ist. Jetzt haben wir ja jemanden, der kann hier einschreiten. Einen ähnlichen Sachverhalt finden wir auch im Neuen Testament. Wisst ihr, woher manches der Apostel Paulus manches erfahren hatte? Schlagen wir mal 1. Korinther 1, Vers 11 auf. Paulus, der hat ja auch nicht alles so einfach so gewusst. Er hatte da irgendwo auch Leute, die aber nicht gefragt hat, ja, wie läuft es da oder dort, sondern die sind von alleine auf ihn zugekommen. Weil sie Missstände gesehen haben und sie wussten, das gefällt Gott nicht, was hier läuft. Paulus lobt zuerst die Korinther und nachher spricht er hier in 1. Korinther 1, Vers 11 an, mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Zwistigkeiten unter euch sind und so weiter. Dann kamen dann diese Liste, wo alles daneben gelaufen ist. Er hat es von Geschwistern gehört. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden. Die haben das dem Paulus mitgeteilt. Ich würde es jetzt nicht direkt Petzen nennen. Aber es war ihnen ein Anliegen, die Missstände Paulus zu sagen, dass er wusste, was läuft eigentlich hier. Um auch entsprechend Dinge wieder zurechtbringen zu können. Und ich denke, an dieser Stelle müssen wir gerade auch einen großen Unterschied sehen zwischen Gemeinderatsch und echter Besorgnis um die Gemeinde. Ja, man kann schnell Dinge dahin ratschen und trotzdem sagen, ja, das läuft aber verkehrt und so hin und her. Und trotzdem nur noch einen Hammer drauf, nochmal eins drauf. Aber niemals wirklich Leid darum zu tragen und zu erkennen, das ist eine Not bei uns. Wir müssen da einschreiten, wir müssen was dagegen tun. Echte Besorgnis dafür zu haben. Das wäre eine andere Sache, als Gemeinderatsch abzuhalten. Und wisst ihr, Gemeinderatsch, das kann so schnell in Sünde ausarten. Wir sagen, ja, das haben wir jetzt bloß mal so. Aber denk mal, dass Gott das auch alles hört. Vor ihm ist eh nichts verborgen. Und wo man vielleicht tatsächlich auch über Geschwister und über Gemeinde schimpft. Das kann kein Segen sein, der daraus hervorgeht. Und bedenken wir hierbei, das Zudecken von Sünden bringt weder einer Einzelperson noch einer Gemeinde Segen. Echte Besorgnis dagegen hilft der Gemeinde und den Geschwistern vielleicht in Heiligung oder in Zurechtbringung zu kommen. Das muss eine Hilfe sein. Das ist auch vor Gott wohlgefällig. Aber wenn man Sünden zudeckt oder nur darüber ratscht, dann ist niemand damit geholfen. Sprüche 28, Vers 13 sagt, wer seine Missetaten verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das gilt für jeden von uns persönlich. Ich bin auch dabei. Und es gilt auch für eine Gemeinde. Und das, was die jüdischen Menschen hier zur Zeit Esras taten, das war eine Verletzung des Gesetzes Gottes. Es war nicht einfach eine Bagatelle. Israel stand ja schließlich im Bund des Gesetzes mit Gott. Israel hat am Berg Sinai einen Bund geschlossen mit Gott. Und Gott hat die Voraussetzungen bekannt gegeben. Wir kennen die 10 Gebote, aber es waren insgesamt 613 Gebote. Und auf diese Gebote hin wurde der Bund mit Blut besiegelt. Tierblut damals. Und der Bund war bis zu Esra und auch später noch gültig, ja, bis zur Zeit des Herrn Jesus. Israel stand im Bund des Gesetzes mit Gott. Und bei Gehorsam gab es Segen und bei Ungehorsam zog das Volk den Fluch auf sich. Und was hatte Gott, der Herr, zu seinem Volk gesagt? Da müssen wir natürlich jetzt mal zu den Mosebüchern zurück. 5. Mose, wer mit aufschlagen möchte, Kapitel 7. Da möchte ich mal 6 Verse mit uns lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 7. Hier heißt es, und wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringen wird, darin du kommen wirst, um es einzunehmen. Und wenn er vor dir her alle Völker vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Pheresiter, die Heviter und die Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir hingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erzeigen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. denn sie werden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann der Zorn des Herrn über euch ergrimmen und euch bald vertilgen. Sondern also sollt ihr mit ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Bildsäulen zerbrechen, ihre Astartenbilder zerschlagen, ihre Götzen mit Feuer verbrennen. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf Erden sind, zum Volk des Eigentums erwählt. Welch ein Vorrecht! Aus Ägypten erlöst zu sein, sie waren ja damals noch in der Wüste. Das hat ja Mose so weitergegeben, diesen Text. Aber er hat es so von Gott empfangen. Und Mose hat gewarnt. Sie waren noch nicht drin im Land Kanaan. Und später haben sie dann doch hier und da einiges durchgelassen, haben die Völker nicht gänzlich ausgerottet. Aber ähnliche Warnungen finden wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel 2. Mose 34, brauchen wir jetzt nicht extra aufschlagen. Das ist nur eine Stelle von vielen. Eine der wenigen Ausnahmen, wo es tatsächlich zur Verheiratung von einer ausländischen Frau kam, das sehen wir im Buch Ruth. Denken wir, warum, Gott hat es verboten und da wird es ja auch gemacht im Buch Ruth. Aber damals war es scheinbar für einen jüdischen Mann rechtens, eine ausländische Frau zu heiraten. Bestimmt war das eine einzelne Ausnahme, wenn diese Frau völlig zum Judentum konvertierte. Wenn sie wirklich ihr altes Leben hinter sich gelassen hat, ja fast wie eine Wiedergeburt erlebt hat, war natürlich damals nicht, aber einen Schlussstrich hinter ihr altes Leben gemacht hat, ihr altes Leben aufgab und den Glauben des Judentums und den Gott Israels angenommen hatte. Da finden wir zumindest nichts, dass da irgendwas dagegen gesprochen hätte. Nun, wir fragen uns, warum hatten die jüdischen Männer hier zur Zeit Israels das Gesetz des lebendigen Gottes so bewusst übertreten? Tja, vielleicht haben sie gute Begründungen gehabt. Können wir uns vorstellen. Die haben auch gesagt, ja, wir haben das aus diesem und jenem Grund gemacht. Vielleicht haben sie gute Argumente gehabt. Ja, es gibt einfach zu wenig Frauen hier bei uns. Es sind mehr Männer aus der Gefangenschaft nach Jerusalem oder Juda zurückgekehrt als Frauen. Also müssen wir uns nach anderen Frauen umsehen. Oder vielleicht haben sie es damit begründet, ja, wir müssen ja auch unseren Stammbaum weiterführen. Deswegen haben wir andere Frauen gesucht, weil wir uns zu wenig waren. Wir müssen uns schließlich den Fortbestand unseres Familiensamens sichern. Und wir müssen schließlich auch dazu beitragen, dass unser Volk wächst. Doch wenn dies alles so gewesen wäre, so muss man sich dennoch fragen, gelten solche Argumente vor Gott? Ist Gott dann trotzdem mit dieser Übertretung einverstanden? Also können wir jetzt schon sagen, wohl eher nicht. Oder passt ganz sicher nicht, ganz bestimmt nicht, nein. Weil Gott, der Herr, mit seinem Volk eben, wie vorhin gesagt, einen Bund gemacht hatte und dies im Bund beschlossen und versiegelt war, was das Volk zu halten hatte und was nicht. Und wisst ihr, wir lesen das auch im Alten Testament, Gott hatte Israel lieb. Gott hatte Israel lieb. Und er wollte Israel als sein ganz besonderes Eigentum, als sein heiliges Volk in seiner Nähe haben. Gott ist eben heilig. Und er hat sein Volk geheiligt. Und deswegen soll auch sein Volk nicht beflecken, sich nicht beflecken und beschmutzen. Wir lesen bei der Gesetzgebung, also bei der Abschließung des Gesetzesbundes in 2. Mose 19, 5 und 6, werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde ist mein, spricht der Herr. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Also, Gott wollte Israel ganz besonders hervorheben, als sein besonderes Eigentum. Und Israel war auch dazu berufen, für die ganze Welt ein Segen zu sein. Israel sollte für alle umstehenden Nationen auch Licht sein. Und durch Israel sollten, schon bereits durch den Bund Abrahams und dann wieder mit dem Gesetzesbund über Israel, sollten alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und das sogar bis heute. Vielleicht fragt jetzt manch einer von uns, wie erfahren wir heute Segen von Israel? Das ist ganz einfach zu beantworten. Weil aus diesem Volk der Messias hervorgegangen ist. Das ist die einfachste Antwort. Du und ich, wir sind durch Israel gesegnet, weil der Messias aus diesem Volk hervorgegangen ist. Und das ist unser Herr, dein und mein Herr, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er selber hat schon gesagt, denn das Heil kommt von den Juden. Johannes 4, Vers 22. Oh, Israel ist was ganz Besonderes. Wir werden gesegnet, auch heute noch, durch Israel. Und denke auch daran, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst. Man kann es nicht oft genug sagen. Das ist zu zwei Drittel aus Israel hervorgegangen. Ein jüdisches Buch. Außer dem Großteil des Neuen Testamentes. Aber der größte Teil der Bibel geht aus dem Judentum hervor. Was haben wir für ein Geschenk bekommen durch die Bibel, das aus diesem Volk hervorgegangen ist? Und jetzt so etwas. Die jüdischen Männer fangen jetzt an, sich zu vermischen mit heidnischen Frauen. Schon über 100 Ehen waren geschlossen. Kapitel 10 kann man dann zusammenrechnen. Vielleicht würde manch einer sagen, Mai, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Bei 50.000 Leuten, und jetzt sind es inzwischen schon noch mehr gewesen, vielleicht sind schon fast doppelt so viele gewesen, und dann jetzt halt 100, mal 100 Leute, der Mai ist ja nicht mal 1% am Ende, was da dabei rauskommt. Das kommt halt hier und da mal vor, kann man schon durchgehen lassen. Ganz von dem zu schweigen, was wir in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft alles an Verheiratungen und Scheidungen, an Wiederverheiratungen sehen, auch wilde Ehen, das ist ja heute in unserer Gesellschaft ist es ja gang und gäbe. Wilde Ehen, Patchwork-Familien, was es da heute alles gibt, das ist ja unbeschreiblich. Überlegen wir mal noch, die Älteren von uns, die wissen es sicherlich noch besser. Das war noch mehr in meiner Kindheit, vor 40 oder 50 Jahren, wie es da noch ausgesehen hat, auch in Deutschland. Da wurde schon fast jemand an den Pranger gestellt, also meine Eltern haben mir das öfters gesagt, auch gerade gut, wenn man aus dem Ländlichen kommt, im Dorf, wenn da sich hat jemand scheiden lassen, oh, da war was los. Heute, da kräht kein Hirn mehr danach. Ja, hat halt nicht geklappt, haben sie halt scheiden lassen. Und schon ist ein halbes Jahr ein anderer Partner wieder da. In unserer heutigen Gesellschaft, da reißen solche Dinge regelrecht ein, sie reißen einen Riss durch unsere ganze Gesellschaft hindurch. Und das Interessante ist, viele von unserer Gesellschaft merken es nicht einmal. Dass diese Dinge auch mit dem, was Gott für Ehe und Familie gedacht hat, nichts mehr zu tun haben. So hat Gott Ehe und Familie niemals gedacht. Und gerade wenn wir in unserer heutigen Zeit bleiben, gut, das ist jetzt natürlich allgemeine Bewegung, das ist jetzt nicht speziell Gemeinde, aber haltet diesen Blick darauf. Wir bewegen uns mit Vollgas. Genau auf diese Zeit hin, die der Herr Jesus an manchen Stellen, Endzeitkapiteln der Bibel beschrieben hat. Wie wird es sein, bevor des Menschen Sohn wiederkommt? Er sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Wie war es damals? Sie aßen, sie tranken. Ja, heute dreht sich so vieles ums Essen, um Kochrezepte, trinken. Aber sie freiten und ließen sich freien. Das war auch eine Hauptbeschäftigung. Sehen wir da eine Parallele zu uns heute? Und der Herr Jesus sagt, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und die Sündflut kam und vertilgte alle, war eine Ruhe. Außer 8 Personen, die in der Arche waren. Lukas 17, Vers 27 kann man das nachlesen. Nun, jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage. Wie hatte Esra jetzt auf diese Sache reagiert? Auf diese Sünde des Volkes? Was hat er getan, als ihm das jetzt die Obersten gesagt hatten? Zweitens, Esras Reaktion. Er tritt vor Gott ein. Haben wir schon eine kurze Antwort. Das ist unser zweiter Punkt. Esras Reaktion, er tritt vor Gott ein. Hatte Esra diese Sache bagatellisiert? Ja, ist ja nicht so schlimm, sind ja nur ein paar aus dem Volk, ist ja nicht ganz so. Hat er es abgemildert und gesagt, ach, das kommt schon hier und da mal vor. Schließlich könnte es ja noch viel schlimmer sein, wenn es jetzt 1000 wären, dann müssen wir vielleicht eher mal eingreifen, aber so bei 100, das kann man noch so durchgehen lassen. Über Einzelfälle kann man schon mal hinwegsehen. Hatte Esra so reagiert? Oh nein. Esra war ein Schriftgelehrter und er kannte den Willen Gottes, er kannte das Gesetz Gottes und Esra wusste, dass Israel diese Dinge schon mal praktiziert hatte. Eigentlich war es ein Wiederholungsdelikt, was Israel hier machte. Und er wusste, dass auch dies ein Grund dafür war, dass Israel in die Gefangenschaft nach Babel, beziehungsweise das Nordreich nach Assyrien verschleppt worden war. Wegen diesen Dingen musste Gott sein Volk bestrafen. Und Esra wusste, wenn das einreißt wieder in unser Volk, dann kommen wir wieder in die gleiche Situation. Esra war darüber bestürzt. Er konnte es gar nicht fassen. Wie wir in diesem Text lesen, im Buch Esra hat er sein Kleid zerrissen. Und dass er sein Kleid und seinen Rock zerriss und sich die Haare des Hauptes und sogar des Bartes ausraufte. Er hat in seinen Haaren und in seinen Barthaaren gezogen und hat sie ausgerauft. Er war so bestürzt über diese Sache. Das Kleid zerreißen, die Juden allgemein, ja, wenn man Trauer halten muss vor Gott, vielleicht schon über Sünden, aber auch wenn eben Tote zu beklagen sind. Doch Esra wusste, wenn Israel jetzt so weitermacht, dann ist es morgen wieder tot. Dann wird hier Gott keinen Segen schenken. Esra wusste, dass Gott diese Dinge keinesfalls als eine Bagatelle abwerten wird. Nein. Sondern Gott wird Israel nicht mehr emporkommen lassen, wenn diese Sünden beibleiben. Da kann man zu Gott noch so flehen. Man kann Gott noch so beknien und sagen, ach, musst du doch verstehen. Aber Esra wusste, um was es ging. Mit dem Beibehalten der Sünde wird kein Segen fließen und wird kein Vorwärtskommen möglich sein. Esra, er muss furchtbar ausgesehen haben. Sicherlich war er wie betäubt, er war entsetzt, er war schockiert, er war beinahe untröstlich, unfassbar. Und diejenigen, die ihn aus dem Volk gesehen haben, die haben sicherlich gesagt, ja, schaut mal, wie es dem zu Herzen geht. Und alle, die das Wort Gottes Israels fürchteten, versammelten sich jetzt zu ihm. Vers 4 und 5. Und alle, die das Wort des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, also die zum ersten hergekommen waren, versammelten sich zu mir, sagte Esra. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Vers 5. Und um das Abendopfer stand ich auf von meinem Fasten, wobei ich mein Kleid und meinen Rock zerrissen hatte, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Wenn man mal genau überlegt. Esra, das war ein Mann wie ein hochkarätiger Politiker. Das war nicht nur so ein 0815-Mann, der so halt auch mal da irgendwo mitmischte. Er war wie ein hochkarätiger Politiker. Und dieser Esra, er hat vom persischen König eigentlich alle Vollmacht bekommen. Wenn er gesagt hätte, das war vor Gott nicht richtig, die Leute müssen sofort aufgesucht und gesteinigt werden, das wäre geschehen. Das hätte Esra sofort veranlassen können. Er hätte sie sofort mit dem Tode bestrafen können. Doch Esra war anders. Er war auf der einen Seite sehr besonnen. Er war in erster Linie ein Mann Gottes, der danach trachtete, das Beste für Gott und auch das Beste für Gottes Volk zu tun. Und das ist sehr erstaunlich, was wir auch hier im Folgetext finden, dass er sich jetzt sogar unter diese Sünde beugt, ja, sich identifiziert mit den Sünden seines Volkes. Er macht letztendlich die Sorgen und Sünden seines Volkes zu seinen eigenen. Welch ein Vorreiter auf den hin, der sich mit deinen und meinen Sünden identifiziert hat. Hat der Herr Jesus irgendetwas mit deinen und meinen Sünden zu tun gehabt? Poh. Er hätte in seiner Herrlichkeit bleiben können und sagen, ja, schaut, wie ihr selber zurechtkommt mit euren Sünden, mit eurem eurer Gottlosigkeit, mit eurem Davonlaufen von Gott. Doch er hat sich so sehr für dich und mich interessiert und ist in diese Welt hineingeboren worden, hat einen Körper aus Fleisch und Blut angenommen und hat sich unter deine und meine Sünde gestellt. Und wie es Petrus sagt, hat er deine und meine Sünden sogar selber an seinem Leibe auf sich genommen und hat sie hinaufgetragen ans Kreuz. Unbeschreiblich. Da identifiziert sich jemand anders mit deinen und meinen Sünden, mit deiner und meiner Schuld. Und sühnt sie noch im Kreuz. Wie es der Liederdichter sagt, es quillt für mich dies teure Blut. Das glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut. Das war Identifikation am Kreuz von dem Herrn Jesus für dich und für mich. Auch Esra ist für uns hier ein großes Vorbild. Er hat sich mit der Sünde des Volkes identifiziert und er hat diese Sache jetzt vor Gott gebracht. Und Esra, er war schließlich auch ein Mann des Gebetes. Natürlich kamen sicherlich auch bei ihm viele Fragen auf. Wie konnten diese Männer, die ja Söhne des Bundes Gottes waren, solche abscheulichen Sünden begehen? Gerade jetzt, in dieser Zeit, wo Gott ihnen solch eine wunderbare zweite Chance in Juda und Jerusalem gegeben hatte. Jetzt, wo wieder alles so ein bisschen in Aufbau war, fangen sie wieder alles an zu zerstören. Gott hatte sie aus der Gefangenschaft befreit und sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren lassen. Und nun hatten sie sich dem Herrn widersetzt, der sie so reich jetzt schon gesegnet hatte. Das ist genau so, wenn du oder ich, wenn wir eine grobe Sünde aufgeben. Und wir versprechen das dem Herrn hoch und heilig, das nie wieder zu tun. Und dann schenkt Gott Wachstum. Er zeigt dir vieles auf in seinem Wort. Schenkt dir vieles hinzu und segne dich reichlich. Und eines Tages, da lässt du einfach Gott Gott sein. Du denkst, ah, ist ja alles nicht so. Und dich ziehst zu der Sünde wieder hin. Und begehst wieder die gleiche Sünde. Und Gott hat dich vorher so reich gesegnet, hat so gut mit dir gemeint. Und da muss man fragen, ist das der Dank für Gott? Ist das der Dank für Gott? Natürlich, im Volk Israel war es auch besonders schlimm, dass gerade die ersten Leute, die diese Dinge getan haben, von den Obersten waren, die Priester und Leviten, gerade die, wo eigentlich den Gottesdienst verrichten sollten. Und die das Gesetz besonders gut kannten. Aber das ist ja damals so gewesen und ist auch heute wahrscheinlich nicht viel anders, dass Menschen, die auch schon viel von Gott gehört haben und oder auch noch etwas von Gott wissen, wenn wir da wieder auf die Gesellschaft schauen, oder auch schon Gottes Wort gelesen haben, heute kaum noch von einer Sünde schockiert werden. Viele in unserer Gesellschaft, ich spreche jetzt von der Gesellschaft, nicht von der Gemeinde, sind gar nicht mehr gewillt, überhaupt etwas in Bezug für Gott zu unternehmen und sagen, das ist nicht richtig, was hier läuft. Da hat ein Land wie Deutschland solch eine christliche Prägung. Doch wer sagt heute noch etwas, wenn überall herum gesündigt wird? Oder dass dies oder das überhaupt Sünde ist? Muss ich zu mir selber sagen. Ich spreche auch fast nirgends irgendwo etwas an, draußen sowieso nicht in der Gesellschaft, außer mal in persönlichen Gesprächen. Aber wie tragisch ist es heute, wenn Sünde immer noch mehr gefördert anstatt eingedämmt wird. Heute, da geht man allgemein gar nicht mehr gegen die Sünde an. Früher hatten auch Politiker und Leute, die in der Obrigkeit waren, schon noch irgendwo eine Gottesfurcht. Aber heute, da lässt man allem so seinen Lauf. Sondern die Sünde wird viel mehr heute in der Öffentlichkeit noch unterstützt und propagiert. Das ist das Schlimme. Denken wir dann nur mal an die öffentliche Schau der Stellung mit der Gleichgeschlechtlichkeit. Ich kann schon bald nicht mehr hören, was da alles läuft und was da immer wieder auch hervorgebracht wird. Gleichgeschlechtlichkeit soll gleich sein mit Ehe. Das ist schon Gräuel, wenn man nur eine Diskussion darüber hört. Ja, auch wir sollten manches Mal unter Schock stehen, was in unserem Land alles läuft. Wie ein Esra in Bezug auf Israel. Oder hat es von uns irgendjemand interessiert? Das war es jetzt, ich meine, diese Woche gelaufen, ich bin nicht so genau informiert, dieser Christopher Streetday in München, zieht man durch die Straßen, propagiert Homosexualität, Gender Mainstreaming und was da alles noch hervorgehoben wird, Transsexualität. Stört es uns? Berührt es uns überhaupt? Oder ist es einfach, ja, ist halt auch so. Ja, vielleicht wenn der Bürgermeister mitgeht, haben wir vielleicht schon was dagegen, aber sonst, das ist nicht so schlimm, oder? Wer trägt Leid von uns über solche Dinge? Wen berührt es noch im tiefsten Herzen, was hier vor sich geht? Vielleicht haben wir uns auch schon so dran gewöhnt, dass es uns gar nicht mehr anspricht. Ja, geht halt alles seinen Lauf. Vielleicht beobachten wir die Entwicklung mit großer Spannung. Vielleicht gibt es für uns hier und da auch ein spannendes Gesprächsthema unter Gläubigen. Aber wer zerreißt tatsächlich seine Kleider darüber? Ich spreche jetzt eher geistlich. Wer trägt Leid darüber? Wer fastet und betet, dass solche Dinge nicht mehr so weitergetrieben werden? Wer bringt solche Dinge vor den lebendigen Gott? Ich muss mich aber selber auch fragen. Wo kann man da eingreifen? Was kann man tun? Ich weiß auch, zunächst keinen Ausweg als nur zu beten. Ja, vielleicht auch tatsächlich mal zu fasten. Aber vielleicht müssen wir uns auch manchmal den Spiegel vorhalten. Vielleicht sind wir Christen heute als Salz auch schon fade geworden in dieser Welt. Dass wir die Fäulnis gar nicht mehr groß aufhalten können. So fade sind wir vielleicht schon geworden. Der Herr Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Matthäus 5, Vers 13. Wir müssen schon Profil haben, auch als Christen. Wir müssen Salz sein. Licht und Salz. Und gut, es nimmt ja alles überhand. Auch die Medien, Fernsehen, Internet, Unterhaltung, Filme, Worte und Taten der Menschen. Die finden heute statt in solch einer Weise, worin die früheren Generationen vor Scham errötet werden. Das scheint bei uns heute alles ganz normal zu sein. Errötet heute noch einer, wenn im Fernsehen eine Liebesszene kommt, die mal übers Maß hinausgeht? Ja, es ist schon normale Unterhaltung beim durchschnittlichen Fernsehzuschauer, die uns eigentlich erröten sollte. Und das macht eben bei der Welt schon lange nicht mehr Halt, sondern man meint, auch im Christenleben wird es immer normaler. Wenn aber eine Gesellschaft in sündhafter Unterhaltung wandelt, oder gar nicht mehr Sünde erkennt und über Dinge lacht, die uns eigentlich zum Weinen bringen sollten. Wisst ihr, was dann geschehen sollte? Dann hätten wir dringlich eine geistliche Erweckung nötig. Doch wie gesagt, wir sollten hierbei nicht nur auf die Welt sehen, sondern zuerst geht es um uns und um die Gemeinden des lebendigen Gottes. Wie war das zur Zeit des Apostels Paulus? Seit der ersten Gemeinden. Gerade müssen wir nochmals auf Korinth zu sprechen kommen. Wie war es, als in der Gemeinde zu Korinth einer solch eine große Unzucht getrieben hatte, wie es Paulus sagt, wie es bei den Heiden nicht mal zu finden ist? Inmitten der Gemeinde des lebendigen Gottes, dass einer sogar seines Vaters Frau hatte. Welch eine Schande. Die Korinther, die haben sich gar nichts dabei gedacht, sie waren noch stolz, sie waren aufgebläht und gedacht, oh, ist doch nichts, jetzt sowas Tragisches. Sie waren eingebildet dabei. Sie haben es nicht als Sünde empfunden, sie waren nicht mal schockiert darüber, sie waren noch aufgebläht. Dabei hätten sie schamrot werden müssen und hätten Leid über diese Sache tragen müssen, tiefes Leid. Ähnlich wie bei Esra. Esra hatte sich unter die Sünde des Volkes gestellt. Und er war es, der in diesen Riss eingetreten ist. Im Buche Hesekiel, da sagt Gott der Herr, es ist ein Riss zwischen mir und meinem Volk, aber ich fand niemanden, der in diesen Riss eintritt. Bei Esra sehen wir, er ist genauso ein Mann. Er tritt in den Riss ein und er hatte die Sünde vor Gott gebracht. Es war für ihn nicht nur irgendein eine Angelegenheit. Es war für ihn keine Bagatelle. Und prinzipiell hatte er selbst ja mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Er kam jetzt erst richtig mal nach Jerusalem und wollte nach dem Rechten schauen und schon wurde vor diese Sache gestellt. Und er beugt sich sofort unter sein Volk, unter diese Sünde und stand jetzt für sein Volk ein vor Gott. Und liebe Freunde, Geschwister, genauso müssen wir das eigentlich auch in der Gemeinde sehen. Sünde ist nie eine Privatangelegenheit. Auch wenn deine oder meine Sünde niemand sieht, wie wir es auch manchmal meinen. Aber wer sündigt, der sorgt für was? Der sorgt dafür, dass ein Sauerteig vorhanden ist. Sünde ist Sauerteig. In 1. Korinther 5, Vers 6 sagt der Apostel Paulus, wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Genau diese Befürchtung hatte Esra im Volk Israel. Wenn es ein paar Leute machen, wenn es schon 100 sind und das geht durch, dann haben wir ein echtes Problem. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Oh ja, das müssen wir wissen. Sünde ist Sauerteig und kann letztendlich auch eine Gemeinde völlig durchsäuern. Mögen wir davor bewahrt bleiben. Und mögen wir auch dafür beten, dass solches nie geschieht. Mögen wir vor Gott auch in manchen Riss eintreten. Denk ja auch hierbei zum Beispiel an Mose, das ist auch so ein Mann. Der ist eingetreten zwischen Gott und seinem Volk, als er mit den Gesetztafeln von Berge Sinai runterkam. Und was hat er unten gesehen? Bastelt das Volk ein goldenes Kalb und tanzt da herum. Gott wollte nicht mehr weitermachen mit dem Volk. Aber Mose hatte gesagt, gedenke an deine Worte, die du uns gesagt hast. Und wenn du mit diesem Volk nicht mehr weitermachen willst, dann nimm auch mich hinweg. Hat sich ganz zu seinem Volk gestellt. Es ist nicht so leicht, sich einfach unter andere Leute Sünde zu stellen. Aber wir können es lernen an vielen Glaubensvorbildern aus der Schrift. Also auch Mose hatte eine Katastrophe erlebt. Wir haben noch viele solche Beispiele in der Schrift. Bis hin zum Sohn Gottes, der in den großen Riss zwischen dir, zwischen uns und Gott eingetreten ist. Der dort am Kreuz auf Golgatha hing, um die Trennung, den Riss zwischen Gott und uns aufzuheben. Jetzt kommen wir nochmals kurz zu Esra. Also Gottes Gesetz machte deutlich, dass Israel keinen Umgang mit anderen Nationen haben sollte. Und das musste man einfach sehen. Jetzt müssen wir noch Esra 9, Vers 12 noch kurz lesen hier. Das sagt jetzt Esra in seinen Gebeten, da möchte ich nächstes Mal noch mehr drauf eingehen. Aber Esra, ihm kam das sofort in den Sinn und er sagt, so sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, wie es Gott eben befohlen hat, und ihre Töchter nicht für eure Söhne nehmen und suchet ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen, damit ihr erstarket und das Gut des Landes esset und es auf eure Kinder vererbet auf ewige Zeiten. Ganz ähnlich wie das, was wir vorhin im 5. Buch Mose gelesen haben. Doch inzwischen hatten eben viele Leute diesen Schritt getan. Ja, war das jetzt so schlimm? Die hatten doch keinen Streit mit den Frauen, oder? Gehen wir nicht davon aus. Vielleicht haben sie ganz friedvolle Beziehungen gehabt mit den Frauen. Sie sind gar nicht so sehr aufgefallen. Vielleicht außer, dass sie sich anders gekleidet hatten, vielleicht dicke Ohrringe hatten und so, wie die Kanaaniter hatten. Natürlich können es vielleicht auch zunächst ganz angenehme und friedvolle Beziehungen sein. Vielleicht hatte es sogar manchem Israeliten zu Reichtum verholfen, dass er jetzt jemand aus von den Kanaanitern geheiratet hatte. Aber die Frage ist, wie soll das auf Dauer gehen? Wenn die Frauen nicht ihr altes Leben ablegen, wenn sie sich nicht integrieren lassen oder konvertieren zum Judentum, noch nicht bereit sind, ihre Götzen weiter anbeten, da ist auf der einen Seite ein gläubiger Jude, der hält sich zu Gott, er gehört zum erlösten Eigentumsvolk Gottes. Und der andere ist tiefster Heide und verehrt seine Amulette und Götzen. Passt wunderbar zusammen, oder? Wie soll das auf Dauer gut gehen? Auf welche Seite sollen sich später die Kinder stellen? Oder was wird dann in Zukunft angebetet in solch einer Ehe? Das ist eine ganz ähnliche Situation wie mit dem Jäger und dem Bären, die sich im Wald begegnet sind. Also das ist jetzt keine echte Geschichte, das ist eine erfundene Geschichte, aber passt eigentlich ziemlich gut daher. Ein Jäger und ein Bär begegnen sich im Wald. Und so heißt es in einer Legende, der Bär hatte Hunger. Und er hatte Sehnsucht, seinen hungrigen Magen zu füllen. Deswegen streufte er im Wald herum. Und dann kam der Jäger. Der Jäger, der hatte auch ein großes Anliegen. Der suchte nämlich einen dicken und warmen Pelz, um einen warmen Mantel für den Winter zu haben. Und jetzt standen sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und bevor sie sich jetzt gegenseitig bekriegten, sprach der Bär schnell zum Jäger: Hey Jäger, lass uns doch lieber vernünftig miteinander reden. Wir können doch auch einen Kompromiss machen. Du musst doch nicht gleich mit dem Gewehr auf mich schießen. Lasst uns doch miteinander sprechen und so einen guten Kompromiss machen, wovon jeder etwas davon hat. Der Jäger dachte, hört sich nicht schlecht an. Freundlicher Bär, dem kann ich schon entgegenkommen. Sie haben einen Termin ausgemacht, haben sich da an einer lichten Stelle im Wald getroffen. Und der Gesprächstermin kam zustande. Als dann das Gespräch vorbei war, sah man den Bären fröhlich davongehen. Und wo war der Jäger? Der war nicht mehr zu finden. Warum? Weil sie einen Kompromiss gemacht hatten. Einerseits hatte der Bär bekommen, was er wollte, und der Jäger hat bekommen, was er wollte. Der Bär hatte jetzt einen vollen Magen, und der Jäger, der hatte jetzt einen Pelz um sich herum. Allerdings nicht so, wie er sich's gedacht hatte ursprünglich. Aber ganz genau so kann es eben auch gehen, wenn man vereinnahmt wird von falschen Einflüssen oder von ungläubigen Ehepartnern. Das ist das Resultat eines Kompromisses. Und es kann leider sehr, sehr schnell gehen. Denken wir an König Salomo. Er hatte sowieso viel zu viele Frauen, über 1000 Frauen, das wollte ja Gott gar nicht. Aber wenn die wenigstens noch alle aus dem eigenen Land gewesen wären, dann hätten sie sein Herz wenigstens nicht anderen Göttern zugezogen. Aber Salomos Herz kippte im Laufe der Zeit. Und sein Herz war gespalten. Und ganz genau so wurde auch später seine Nation gespalten in zwei Reiche. Ganz schlimme Sache. Darunter hatte Israel die ganzen Jahre später gelitten. Israel wurde später wegen Salomo in Nord- und Südreich gespalten. Und alles sieht anfangs so harmlos aus. Und da heißt es dann, ja, wir lieben uns doch. Und die Liebe ist doch das Größte, was es gibt zwischen Menschen. Und dann sagt man vielleicht, ja, die Liebe überwindet ja schließlich auch Gräben. Doch wisst ihr, wenn wir die Sache von Gott her sehen, dann kann man einfach auch sagen, bei Gott kann Liebe einfach auch Sünde sein. Wenn Gott es seinem Volk verbietet, in fremde Völker einzuheiraten, und man tut es trotzdem, dann ist es Sünde. Und da müssen wir natürlich auch einen Schnitt machen in unserer heutigen Zeit. Wenn Gott sagt auch zu seinen Kindern heute, verheirate dich nicht mit Ungläubigen, und man tut es doch und sagt, ja, wir lieben uns doch. Und das versteht ja Gott schon irgendwo. Gott ist ja auch barmherzig und er muss ja da auch Mitgefühl haben in dieser Sache. Natürlich ist Gott unendlich barmherzig. Er ist auch gnädig. Aber man übergeht ganz bewusst Gottes Gebot. Man kann sich ja noch herumstreiten über Scheidung und Wiederheirat. Das mögen vielleicht manche nicht so klar aus dem Wort Gottes erkennen. Ich meine, wir haben das schon entsprechend erkannt. Aber was in Bezug auf Heirat von Ungläubigen geht, das ist das Wort Gottes kompromisslos. Ich zitiere aus 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Sagt Gott, ziehet nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. So will ich euch aufnehmen und will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Das spricht natürlich nicht nur in den Bereich der Ehe, das spricht auch in den Bereich der Ökumene. Dass er auch eine Gemeinde nicht einfach vereinnahmen lässt mit der Ökumene. oder auch einzelne Gläubige. 1. Korinther 7, Vers 39 sagt, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei. Also wenn sie verwitwet wird zum Beispiel. Sich zu verheiraten, mit wem sie will, sagt das Wort Gottes. Mit einem Zusatz. Nur, dass es im Herrn geschehe. Das ist Bedingung. 1. Korinther 7, 39. Also Verheiratung von Kindern Gottes soll immer im Herrn geschehen. Und weil es so ist, müssen wir auch ganz klar und deutlich sehen, es kann dem himmlischen Vater nie gefallen, wenn er jemanden von der Macht der Finsternis befreit hat, ihn erlöst hat. Und derjenige geht jetzt ganz bewusst eine Übertretung ein und macht ein Bündnis mit einem Ungläubigen, das heißt mit der Finsternis. Das ist Sünde, absolute Sünde vor Gott. Aber bitte, wir sind keine Richter, auch ich nicht. Wir wollen uns nicht über diejenigen stellen, die solches schon getan haben. Es geschieht leider öfter, als dass man denkt. Doch wenn wir so etwas sehen, sollten wir nicht einfach sagen, das ist doch egal, das ist doch eine Bagatelle, das macht doch nichts. Wir sollten Leute sein wie Esra. Wir sollten sich unter das Leid stellen oder Leid darüber tragen. Und wo es möglich ist, auch diese Dinge ansprechen. Und es ist einfach so, ein ungleiches Joch wird immer Leid mit sich bringen. Es ist anders, wenn zwei ungläubige Partner sind und einer wird gläubig, sagt Gottes Wort, dann ist der andere auch mitgeheiligt. Gott will die Scheidung nicht. Also der Gläubige soll sich niemals scheiden lassen. Der Ungläubige hätte, wenn er das will, die Möglichkeit. Aber ansonsten hat man immer zwei Bereiche, Licht und Finsternis. Gott und der Fürst dieser Welt. Und der Fürst dieser Welt will nicht, dass Gottes Wille zustande kommt. Der eine möchte Gottes Willen tun und der andere interessiert sich nicht dafür. Oder versucht den anderen sogar noch von Gott und der Gemeinde abzuhalten. Eine Freude für jeden, der einen ungläubigen Partner geheiratet hat und der kommt vielleicht doch noch zum Glauben. Ich würde es jedem wünschen. Aber es gibt keine Garantie. Und man muss wissen, man sollte sowas überhaupt nicht tun. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir hatten uns heute zwei Punkte angesehen. Erstens die Sünde des Volkes, zweitens die Reaktion des Esra. Wir sind mit dieser Sache jetzt noch nicht ganz durch und ich möchte das nächste Mal noch genauer darauf eingehen, vor allem auf das Gebet des Esra. Und eben auch möchte ich noch auf die Konsequenzen eingehen, die für diese Mischehen dann gegolten haben. Lasst uns heute festhalten, dass Mischehen oder auch andere Sünden keine Bagatellen sind. Lasst uns die Dinge von Gottes Warte her aus betrachten und uns immer wieder ganz neu zu Gottes Wort stellen. Sei auch du ein Esra, der auch bereit ist, Leid über Sünde zu tragen, wo sie bereits geschehen ist. Sei es im persönlichen Bereich, sei es in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und auch wir möchten an dieser Stelle auch bekennen, dass wir manchmal auch sehr, sehr blind sind. Vielleicht haben wir schon oft Dinge in deinem Wort gelesen und waren nicht bereit, sie entsprechend zu befolgen. Du hast Licht gegeben, du hast Erkenntnis gegeben und wir haben wieder deinen Willen gehandelt. Wir sind oft nicht besser als Israel. Und wir möchten beten, Herr, dass du jeden von uns mehr und mehr stark machst und von Fehltritten bewahrst. Niemand ist vollkommen, aber wir möchten dafür beten, Herr, dass wir immer vollkommener werden. Dass du, Herr, Freude an jedem von uns haben kannst. Dass wir die richtige Herzensstellung auch vor dir haben können. Und uns ganz zu dir und zu deinem Wort stellen und nicht Menschen oder Begebenheiten vor dich hinstellen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du auch all denjenigen gnädig bist, Herr, die auch schon von größeren Fehltritten übereilt worden sind. Wir können nur immer wieder danken, dass du auch uns in all deiner Gnade und Liebe begegnest. Wir preisen dich und rühmen dich in dem Namen Jesu und möchten uns dir anbefehlen. Amen.